Es ist ja mal einen ganz netten Start, mal ganz anders mit dem Fußball zu beginnen. Ich glaube, wir sind ein bisschen laut noch. Und wie das so ist mit dem Fußball, ich finde das immer total interessant, weil das Spiel wird immer nur so gut, wie die ganze Mannschaft ist. Und wenn die ganze Mannschaft sich einig ist, wenn die ganze Mannschaft zusammenhält, dann wird es ein richtig gutes Spiel. Das ist doch so der absolute Knackpunkt. Gar nicht so, wie die Statistiken in der Vergangenheit waren, sondern wie ist es hier und jetzt? Wie ist es heute mit dieser Statistik? Oh, das ist ja, also so haben sich die Brasilianer danach gefühlt. Und das ist ja das Zeichen von der WM. Da hat das nochmal ganz andere Bedeutung nochmal. In so einem Mannschaftssport ist ja total wichtig, dass einer immer für den anderen einsteht. Dass die einfach zusammenhalten, dass die beieinander sind und dass die sich auch verteidigen dann. Und dazu habe ich nochmal einen ganz kurzen Videoclip, den können wir uns auch mal zusammen anschauen, wie es gelegentlich auf dem Fußballplatz auch so auf und zu geht. Film 2 ab. Oh nein, das kann nicht sein. Also wir haben hier einen total unfairen Spieler, der den anderen einfach erstmal niedermäht, aber damit nicht genug, der tritt nochmal nach. Einfach nochmal voll in die Gegend, wo es am schmerzhaftesten ist, und das finde ich echt total blöd, aber was ich total interessant finde an der Szene ist, was passiert denn danach? Was machen seine Mitspieler von dem, der gefoult worden ist? Die verteidigen den, genau. Die kommen daher und unterstützen den und helfen den und stellen sich vor ihn hin. Sie drängen den weg, der das Foul verursacht hat. Und am liebsten würden sie den so richtig nochmal eine mitgeben, oder? Das wäre eigentlich ihr Ansinnen. Gelegentlich passiert das auch, das wissen wir, wie es so auf dem Fußballplatz gelegentlich so auf und zu geht. Aber das geht gar nicht. Die Mannschaft hält zusammen und wenn einer gefoult wird, halten alle zusammen und verteidigen ihn und beschützen ihn. Wenn ich diese Szene so sehe, dann denke ich mir manchmal, was ist denn in unserem ganz normalen Leben, wenn da mal einer gefoult wird? Passiert ja auch jeden Tag. Es wird immer wieder, wird einer gefoult. Und da denke ich mir, wer steht ein für die Oma, die im Altersheim ist? Wer steht für sie ein und passt auf, dass sie ihre Tabletten rechtzeitig nimmt, dass sie was trinkt und dass sie was isst, dass sie einfach nur behütet und bewahrt ist. Wer steht für sie ein? Wer steht für Familien ein, wo es mal vielleicht nicht so gut läuft? Wo ist die Mannschaft, die wo dahinter steht, hinter dieser Familie und für diese Familie einsteht? Wo sind unsere Augen, wenn wir schauen, in unserer Regierung laufen bestimmte Dinge nicht ganz so gut und die Regierung wird gefoult? Stehen wir dafür ein? Wer steht ein für unsere Gemeinden, wo wir leben? Wer steht ein für unsere Stadtverwaltung? Wer steht ein für die ganze Regierung? Wer steht dafür ein? Wer bittet und betet genau dafür? Das sind die Fragen, die ich mir so die Tage gestellt habe. Ich möchte den Bogen nochmal ganz, ganz weit spannen, wenn wir in unserem persönlichen Umfeld schauen. Wo gibt es da jemand, der gerade gefoult wird? Wenn wir in unserem Lebensumfeld schauen, wenn wir in unsere Firma schauen, gibt es da Menschen, die gefoult werden, die gefoult worden sind, die einfach nur niedergemäht worden sind und wo nochmal, wenn sie schon dran lagen, wie bei dem Fußballspieler gerade eben, einfach nochmal eine auf die Mütze bekommen haben. Und manchmal auch genau dorthin, wo es dann am schwersten ist. Du liegst schon da und kriegst noch einmal einen auf die Mütze. Ich mag jetzt nochmal, oder vor allem mag ich beten für den heutigen Tag und für die heutige Botschaft. Vater, ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass du diesen Raum erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass du unsere Herzen mit deinem Geist, dass du unsere Herzen bewegst. dass du uns hören lässt, was deine Botschaft für dich, von dir, für uns ist, Herr. In Jesu Namen. Dein Wort wollen wir hören und dein Wort soll uns verändern in Jesu Namen. Amen. Amen. Der Leitvers für die heutige Predigt ist im Kolosserbrief zu finden, im gleichen ersten Kapitel im Vers 9, wo Paulus sagt: Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Ich sage es nochmal: Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Worum geht es da? Was für Situation war da Paulus? Paulus war zu dem Zeitpunkt im Gefängnis. Er war das erste Mal im Gefängnis. Paulus war ja öfter im Gefängnis. Irgendwann war er dann ganz ein erfahrener Gefangener, könnte man so sagen. Aber das war das erste Mal. Er war das erste Mal im Gefängnis. Und er schreibt dann einen Brief an die Kolosser. Und die Kolosser, ja, kennt diese Gemeinde persönlich gar nicht. Er hat die Gemeinde weder irgendwann mal besucht, er hat sie auch nicht gegründet. Er kennt ja keine persönliche Beziehung zu diesen Kolossern. Aber zu dem, der, wo die Gemeinde gegründet hat, zu dem hat er persönliche Beziehung. Und ihm wird irgendwie herangetragen, dass irgendwelche Missstände, uncoole Sachen in dieser Gemeinde sind. Er hat von dem gehört und dann betet er für sie. Er schreibt da diesen Brief und betet für sie. Aber warum eigentlich? Hat der Paulus nicht viel wichtigere Dinge zu tun? Er sitzt da im Gefängnis und er hat doch wohl echt mal selber Probleme genug. Er sollte sich echt mal um sich selbst kümmern. Er sollte mal schauen, dass er nämlich aus dem Gefängnis rauskommt, weil dann kann er den Gemeinden nämlich viel besser helfen. Dann kann er wirklich mit den Gemeinden beten, kann in den Gemeinden predigen und kann die Gemeinden echt mal unterstützen. Um das soll er sich doch als allererstes mal kümmern, oder? Das soll sein erstes Ansinnen sein. Er muss sich kümmern, damit er überhaupt was zu essen bekommt, weil früher war das nicht ganz so normal, dass man so gut versorgt ist in den Gefängnissen, wie das heutzutage ist. Da musste man auf Freunde und Bekannte angewiesen sein, die einen versorgen mit Essen und Trinken. Also er hat wohl echt andere Probleme gehabt, als sich um eine Gemeinde, die er nicht mal kennt, kümmert. Aber dennoch schreibt er hier, von dem Tag an, wo ich es gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Das finde ich mal total interessant. Der Jakobus schreibt auch was über Fußball in der Bibel. Könnt ihr mal aufschlagen oder dann auch aufschreiben und zu Hause mal nochmal nachlesen. Jakobus 1, Vers 19. Vers beginnt: Wir sollen schnell darin sein. Genau, wir sollen schnell darin sein, Tore zu schießen. Wir sollen schnell darin sein, den Ball abzuholen. Wir sollen schnell darin sein, das Spiel zu gewinnen. Das ist unser Job. Oh, nein, stimmt nicht. Ich habe zu früh meine eigenen Gedanken hier mit reingebracht in diesen Versen. Es steht nämlich Folgendes drin: Wir sollen schnell darin sein, zuzuhören. Hey, ganz was anderes. Wir sollen schnell darin sein, zuzuhören und langsam darin sein, zu sprechen. Hey, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Also hat doch nichts mit Fußball zu tun, dieser Vers. Habe ich euch kurz aufs Glatteis geführt? Nein. Das heißt, als allererstes sollen wir schauen in unser Umfeld. Wir sollen zuhören. Wir sollen schauen, wie ist denn so das Wohlbefinden innerhalb unserer Gemeinde bei den einzelnen Leuten? Wie ist denn so die Situation in unserem Land? Ist es da irgendwo notwendig, wichtig, hilfreich und eine totale Pflicht, für diese Menschen einzustehen? Man muss nicht immer sofort seinen Senf dazugeben. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich predige ja nicht für euch. In erster Linie predige ich für mich. Und das sind alles die Dinge, wo ich mir selber jeden Tag auf meinen Zettel schreiben muss und müsste. Ich bin weit weg davon, diese Dinge wirklich gut zu machen. Und um das geht es nicht. Nur weil ich jetzt hier da vorne stehe, mache ich viele Dinge nicht gut. Überhaupt nicht. Und ich spreche hier nicht, weil ich das so gut mache und euch sage, ja, macht's doch auch mal so wie ich. Nein, ich spreche wirklich die Dinge an, die ich besser machen kann und möchte euch bitten, überlegt es, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so und wenn nicht, bitte bete für mich, dass ich die Dinge besser mache. Also man soll nicht immer sofort seinen Senf dazugeben, sondern man soll langsam sein in diesen Dingen. Und wenn wir da langsam sind, was könnten wir in der Zwischenzeit machen? Zwischen dem, dass wir zuhören und zwischen dem, dass wir unseren Kommentar dazu abgeben. Amen. Genau. Als erstes einmal beten. Das finde ich total wichtig. Und das ist immer das Allerwichtigste. Wir wissen das. Ich bin ja beruflich immer viel unterwegs und da ist mir eine Geschichte eingefallen, keine wahre Begebenheit. Da haben wir so gedacht, wenn ich jetzt in dem Wartebereich vor der Flug aufgerufen wird, da ist immer so ein Wartebereich, sitzt man dann drin und dann hat man noch ein bisschen Zeit, bis dann endlich der Flug dann aufgerufen wird und dann sitzt man da so, dann sehe ich da so, hinten links sehe ich ein Mädchen, und die hustet die ganze Zeit. So richtig. Volle Pulle. Schwitzt. Und wir wissen alle, was wir für eine Zeit haben. Und da möchte ich sagen, na, da möchte ich lieber nicht neben dran sitzen. Sitze jetzt dann 5 Stunden im Flieger und 5 Stunden diese Husterei. Ich wollte nur ein bisschen was arbeiten im Flieger, wollte meinen Laptop aufmachen, wollte mich dann noch auf meinen Termin ein bisschen vorbereiten. Und wenn dann neben mir einer sitzt, der die ganze Zeit hustet und rumkreischt und schneuzt und was weiß ich, da fangst du ja was ein. Geht ja wohl gar nicht. Dann wird man aufgerufen, Flug, sag, Sitzplatzticket, marschier los, setz mich an meinen Platz. 2 Minuten später, wer kommt rein? Das hustende Mädchen, und wo sitzt die? 100 Punkte, neben mir. Neben mir. Frage. Waren jetzt meine Gedankengänge richtig? Eigentlich, wenn man es so ganz bewusst überlegt, sagt man, na, eigentlich waren meine Gedankengänge vollkommen falsch. Eigentlich wäre es nicht richtig gewesen zu sagen, Herr, lass die irgendwo anders sitzen, ganz hinten links, weit weg von mir. Auch weit weg von den anderen. Na, eigentlich wäre es doch richtig gewesen zu sagen, Herr, lass die neben mich sitzen. Denn weiß ich, ob es in diesem Flieger noch einen gibt, der ihr die frohe Botschaft erzählen kann? Weiß ich denn, ob es in dem Flieger noch jemanden gibt, der ihr die Hand auflegen kann und um Heilung beten kann? Wäre nicht das unser Weg? Eigerlich? Und ich nehme mich da selber wirklich auch in die Pflicht. Eigerlich wäre das der richtige Blick dafür. Ich mag noch mal ein Beispiel aus der Bibel bringen. Der Daniel. Jeder kennt ja den Daniel. Das Buch Daniel. Und wenn man das so mal von vorn bis hinten durchliest, das ist was total Interessantes. Total interessantes Buch. Und speziell in dem Kapitel 9, finde ich, da geht es darum. Also das Volk ist ja weggeführt worden und war in Gefangenschaft. Und da gab es die Prophetie, dass sie 70 Jahre in dieser Gefangenschaft sind. Und der Daniel war ja von sich aus ein ganz Gerechter. Der hat ja seinen Job sauber gemacht. Der hat 3-mal am Tag gebetet. Der hat nicht die Statue angebetet, so wie es das Gesetz dieses Landes gewollt hat. Sondern er hat gesagt, nein, mein Gott ist größer und ich bete nur meinen Gott an. Er hat sich an die Regeln Gottes gehalten. Das war sein Ding. Er war gerecht. Er hat sich an die Regeln gehalten. Aber er hat dann nochmal seine Augen aufgemacht und hat gesagt, wisst ihr was, mein ganzes Volk, die sind nicht alle so korrekt wie ich. Die machen das nicht alle so gut. Die leben in den Tag hinein und sagen, Gott, wer bist du? Was macht er? Er sieht, dass wenn sich das Volk so verhält, dass das dann mit der Prophetie nichts werden kann. Dass dann aus den 70 Jahren vielleicht 100 Jahre werden oder 200. Ich meine, vielleicht hat er die Bücher Mose gelesen und hat dann mal mitbekommen, okay, die Israeliten sind schon mal 40 Jahre noch mal ein paar Extra-Runden gewandert, weil bestimmte Missstände da waren. Was hat der Daniel gemacht? Er hat sich niedergekniet und er hat gebetet und er hat gefleht für sein ganzes Volk. Er ist eingestanden für sein ganzes Volk. Er hat wirklich, er hat Buße getan. Er für sein ganzes Volk. Kann man in Kapitel 9 nachlesen. Einfach mal tun. Total interessant, dass ein Einzelner einfach mal aufgestanden ist und hat gestartet, für das Volk einzustehen, zu bitten und zu flehen und Dinge in die Wahrheit zu rufen. Da ist was passiert darauf. Da ist was geschehen. Also es passiert was, wenn wir das tun. Wir als Gemeinde sind ein Leib. Und wenn es einem Finger schlecht geht, dann geht es dem ganzen Leib schlecht. Ja, die Gemeinde wird oft verglichen, eben mit einem ganzen Leib. Und jeder weiß, wie er sich selber fühlt, was selber mit einem los ist, wenn dir der große Zeh schmerzt. Wenn du plötzlich nicht mehr vernünftig gehen kannst. Du humpelst die ganze Zeit. Und die anderen Leute fragen sich, warum humpelt jetzt der? Ja, ganz klar, der Zeh tut dir weh. Aber dann gibt es noch ein paar andere Schmerzen, die man von außen nicht unbedingt so deutlich sieht. Aber die sind dennoch da. Aber auch für, beziehungsweise gegen diese Schmerzen kann man beten. Und Gebet hilft auch bei diesen Dingen, da bin ich überzeugt. Ganz krass hat es auch Jesus gebracht. Nun machen wir nochmal den Schwenk vom Alten Testament zum Neuen Testament. Werden denn diese Dinge dort wiederholt? Ja, die Dinge werden dort wiederholt. Ganz krass hat es Jesus gemacht. Auch er hat in seinen schlimmsten Stunden hat er nicht auf sich geschaut, sondern er hat erstmal auf die anderen geschaut. Er ist gepeinigt worden, er ist geschlagen worden, seine Kleider sind verteilt worden. Man hat ihn aufs Schlimmste beschimpft, man hat ihn aufs Schlimmste verletzt, hat ihn ans Kreuz genagelt und währenddessen bittet er aber darum, er schaut nicht auf sich, denn es wäre so einfach gewesen. Und da bin ich überzeugt, dass Jesus sagt, Papa, hol mich genau jetzt ab. Und er hätte es getan. Aber Jesus hat gesagt, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Und er hat gesagt, ich tue es. Und er hat gebetet für diejenigen, die das getan haben. Vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch er hat nicht zuerst auf sich geschaut. Er hat woanders hingeschaut. Uns zum Wohl. Uns zum Wohl. Daraus ziehe ich auch meine Ermutigung, für andere zu beten. Für andere einzustehen. Für andere, die gefault worden sind, vor denen sich hinzustellen und die anderen zurückzudrängen, dass die keine Chance mehr haben, auf denjenigen, der ohnehin schon am Boden liegt, noch einmal nachzutreten, so wie wir es vorhin in dem Video gesehen haben. Weil das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Paulus bleibt dran. Er sagt, seit dem Tag, wo ich es gehört habe, seit dem Tag, wo ich es mitbekommen habe, seit dem Tag, wo man es mir gesagt hat, höre ich nicht auf zu beten und zu bitten. Seit dem Tag höre ich nicht auf zu beten und zu bitten. Wir als Gemeinde könnten das tun. Ich mag das nochmal mit einem Beispiel genauer sagen. Da brauche ich jetzt jemanden, der mir hilft. Ja, ich schaue jetzt dich an. Magst du nach vorne kommen? Ich brauche dich. Entschuldigung? Nein, nicht du. Das Mädchen. Das junge, hübsche Mädchen. Vielleicht habe ich ein bisschen geschirkelt wegen meiner Brille. Das kann. Magst du zu mir kommen? Wunderbar. Wir testen jetzt mal was. Wenn wir alleine da sind, dann stehen wir alleine und dann gebe ich dir jetzt einmal den Stock und ich bitte dich, versuch mal den Stock abzureißen. Mach ihn kaputt, brech ihn ab, du schaffst es. Kein Problem, oder? Überhaupt kein Problem. Wir haben hier einen stärkeren Stock. Der steht schon ein bisschen stärker im Herrn. Und der weiß schon ein bisschen mehr, was in der Bibel steht. Und der kann schon ein bisschen standhafter sein. Versuch mal, wie ist es denn mit dem? Kannst du den zerbrechen? Schmeiß den einfach weg, brauchen wir nicht mehr. Geht viel besser. Ha? Komm, übers Knie, probier mal. Ja, schau. Also es war nicht mehr ganz so einfach, aber es war möglich, oder? Genau, der wird einfach mal zerbrochen. Wir könnten das jetzt noch ein paar Mal ausprobieren. Aber was wäre jetzt, wenn eine Gemeinde zusammensteht und sagt, okay, ich hole mir das Band, ich nehme Jesus mit dazu und ich halte fest zusammen. Und jetzt bist du wieder dran. Reiß das mal auseinander. Brich das mal ab. Genau. Brauchst es nicht versuchen, das ist überhaupt kein Problem. Die Chancen, dass du es schaffst, ich mag sagen, gegen null. Also keine Chance, dass wenn eine Gemeinde zusammenhält, wenn sie zusammengebunden ist mit dem Banner Jesu, dass da irgendeiner kommt und einfach das zerbricht. Das kann nicht sein. Wir sehen, da sind noch viel dünnere mit dabei, als dieser war. Da sind noch viel dünnere mit dabei. Und die Dicken, die Großen und die Starken, die können die Dünnen nur dann schützen, wenn sie mit den Dünnen zusammen, mit den Dicken zusammen und wenn Jesus in ihrer Mitte ist, wenn Jesus sie zusammenhält. Ich bedanke mich. Gut gemacht. Es gibt da noch ein Bild, das mag ich euch noch zeigen und da mag ich die Technik noch mal bitten. Und das finde ich so total nett, wie sich Pinguine verhalten, wenn es gefriert. Wenn es da einen kalt ist, gerade die Kleinen, dann stehen die total eng zusammen und schützen sich gegenseitig und schützen die, wo in der Mitte sind, die Kleinsten und die Jüngsten, die sind in der Mitte und die werden geschützt außenrum von den anderen. Und die stehen zusammen. Ich finde, das ist ein total nettes Bild und wollte ich euch auch noch mal zeigen. Mit wie viel Begeisterung sind wir jeden Tag wieder mit dabei und sagen, ich bin begeistert von Jesus, ich bin begeistert von dem Gebet und ich freue mich, dass ich für meine Gemeinde einstehen kann und ich freue mich, dass ich für unsere Regierung einstehen kann. Ich freue mich, dass ich für meine Familie einstehen kann. Ich freue mich, dass ich für meine Stadtverwaltung einstehen kann und kann für die beten und schützen und beschützen durch das Gebet. Wie viel Freude und Begeisterung haben wir dabei? Da sollten wir eine Riesenbegeisterung haben, weil wir wissen, ja, Gebet hilft, Gebet bringt was. Wir sollen einstehen. Für die Dünnen und für die Schwachen, die im Augenblick eben nicht die Kraft haben, sich selbst zu schützen, so wie dieser dünne Stängel, den wir hier zerbrochen am Boden liegen sehen. Ich bin am Abschluss meiner Predigt. Und ich mag euch auch diese Woche wieder fragen. Wir haben jetzt vielleicht 25 Minuten viele Worte gehört von mir. Was machen wir mit dem? Was mache ich mit dem, was ich heute erzählt habe? Was macht jeder Einzelne mit dem, was wir gehört haben? Nehmen wir das mit nach Hause? Halten wir das fest? Halten wir genau das Wort fest, was für jeden Einzelnen war? Oder gehen wir nach Hause und sagen, gut gesprochen, der Braten ist auch gleich fertig. Ja, das sind wichtige Dinge. Dass der Braten fertig ist und dass wir wohl genährt werden. Ganz wichtig. Aber was nehmen wir mit nach Hause? Könnten wir eine Gemeinde sein, die zusammensteht, durch dick und dünn geht, die gemeinsam für unsere Stadt betet, die gemeinsam auch für Wachstum in unserer Gemeinde betet, die gemeinsam dafür betet, dass das Wort des Herrn hinausgeschickt wird in diese Stadt. Dass Menschen berührt werden vom Heiligen Geist, dass Menschen berührt werden von Jesus Christus, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie die Wahrheit hören und erfahren. Was wäre, wenn wir mehr tun, als einfach nur auch mal einen Bibelvers irgendwo hinschreiben oder eine Postkarte verschicken? Einfach mal so eine Frage, auch an mich. Und vor allem an mich. Ich weiß es nicht, warum, aber am Donnerstagabend während meiner Gebetszeit kam mir noch ein Bibelvers, wo ich irgendwie den Eindruck hatte, den sollte ich zum Abschluss nochmal vorlesen, aus Lukas 6, 46. Lukas 6, 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Ich mag noch beten zum Abschluss. Herr, ich danke dir für deine Gnade, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe. Ich danke dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist und dass du da bist, dass du bei uns bist, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung, mit deiner Freude, Herr. Danke, du bist der wunderbare Herr und der große Gott. Herr, und ich bitte dich, dass du unser Herz bewegst, dass du uns diesen Teil der Botschaft, der für uns bestimmt war, dass du ihn hineinbrennst in unser Herz, dass du uns hilfst, dass wir diesen Vers mit nach Hause nehmen und dass wir den bewegen und dass wir den leben in Jesu Namen. Danke für deinen Schutz und für dein Schild. Halleluja. Dir sei Lob und Ehre. Amen.